Jetzt erwarten wir die entscheidende Kür auf dem hippologischen Parkett. Das Zeichen zum Beginn der Kür.
Jan Polei
wirkt voll konzentriert und kommt wunderbar zur ersten Großaufstellung. Und dann beginnt der temperamentvolle Tanz mit
Detektor FM. Schlussstrich.
Toller Einstieg in die Pirouette. Und dann folgt der Übergang mit einem fliegenden Wechsel, souverän von hinten nach vorne durchgesprungen, hinein in die nächste Pirouette.
Julian Bremer.
So leichtfüßig, so harmonisch, toll nach oben herausgeschwungene Passage von der Hinterhand.
Florian Neuer.
Kraftvoll und majestätisch zugleich herangetragen. Und dann kommen sie zur Großaufstellung und sind förmlich über sich hinausgewachsen mit dieser Kür. Grandios, welch eine Ausstrahlung sie besitzen. Und das muss der Olympiasieg sein. Das muss er sein und das ist er.
Aber für uns ist es eher Bro-Olympia, oder?
Aber da darf ich euch gleich mal was beichten. Ich muss zugeben, vor so einer Sendung, da habe ich schon immer so einen braunen Strich in der Hose. Ist auch keine Aufregung. Ich glaube, gestern einfach das Essen vom Asiamann war nicht gut.
Wahrscheinlich.
Ja, soll nicht rassistisch klingen. Also ich meine, Türken machen und Inder machen auch sehr schlechtes Essen. Ja, also so war es. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen oder so. Kann man auch sehr...
Können wir nochmal anfangen?
Herzlich willkommen beim Schlussstrich.
Hallo.
Ihr hört den sehr, sehr unangemessen ehrlichen Monatsrückblick auf Detektor FM. Wir schauen hier zurück auf die Themen der letzten 4 Wochen und sagen euch, was war denn wirklich wichtig und was halten wir davon? Denn es war einiges los.
Ja, zum Beispiel gab es ja das Gerücht, dass Adele die Halbzeitshow des nächsten Super Bowls bestreiten soll, wurde dann aber von ihr selber dementiert.
Ja, weißt du, was der Veranstalter dazu gesagt hat? Never. Ziemlich lässige Antwort, finde ich.
Oh Gott. Wo geht das noch hin?
Ja, Tusch ist der Geilste. Gab's noch was? Julian, gab's noch was? Kommt da vielleicht noch was?
Danke, dass du fragst. Ja, nämlich der Ex-Mr. Germany wurde vom SEK angeschossen. Mhm. Die Polizei wollte wohl sein Haus zwangsräumen und dann kam es zum Schusswechsel.
Ja, und es gibt auch einen Mitschnitt von dem Vorfall. Da kann man ganz gut hören, wie das SEK auf den ehemaligen Mr. Germany losgegangen ist.
Du bist verhaftet wegen Sexy. Ich möchte aber auch sagen, ist alles gut verheilt bei mir, alles wieder in Ordnung, also bin ja heute auch hier.
Geht gut los hier.
An dieser Stelle fällt mir nichts leichter als der Übergang von Sexy zu den Moderatoren dieser Sendung.
Wow. Kannst du hier nochmal...
Gewinne.
Kommen wir später noch zu. Erstmal wollte ich euch kurz vorstellen, denn bei mir ist zum einen das Penis-Double von Orlando Bloom.
Julian Bremer.
Ja, das ist ein sehr schöner Penis, wollte ich dir schon immer
mal sagen. Danke. Ich gebe mir auch immer Mühe.
So ein bisschen Öl und so.
Ja. Melkfett.
Bild am Kopf. Und bei uns ist auch die erste männliche Weinkönigin.
Florian Leuer. Das
ist nichts passender.
Niemand hat den Titel mehr verdient als du. Wirklich dieser Typ, der das wirklich gewonnen ist. Vergesst ihn. Ihr hättet, schreibt Florian Leuer an. Wir geben die Adresse gerne nochmal raus. Ja, also er wäre geboren für diesen Titel, ja.
Und den Mann, den ihr die ganze Zeit hört, das ist der Mann, der vor kurzem noch von oben vom Brandenburger Tor grüßte.
Ja. Ich hab so runtergewunken.
Ja, war schön. Unten transparent gehalten.
Wenn man schon mal da ist. Jan Schmieg übrigens. Jan Schmieg ist der Name.
Schmieg, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt.
Ja, haben wir Herrn Polo eigentlich wieder gesehen? Nee, ne? Immer noch nicht.
Wir haben jetzt auf dem Schiff haben wir den versenkt. Ach, haben wir
so. Die Sau.
Und ihr als Hörer könnt demnächst auch schon hier mit uns im Studio sein, denn wir verschenken heute Tickets für unsere nächste Aufzeichnung.
Gewinne!
Genau, wenn ihr live dabei sein wollt, wenn hier der Schlussstrich entsteht, dann müsst ihr nichts anderes tun, als jetzt während der Sendung bei uns vorbeizukommen. Die Tickets liegen hier bei uns im Studio. Holt sie euch einfach ab und dann seid ihr beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir aufzeichnen.
Das gilt übrigens auch für die Podcast-Hörer. Also ihr könnt jederzeit hierher kommen. Der Christian und der Markus, die freuen sich tierisch.
Die freuen sich, ja. Also besonders, wenn sie Mittag essen, einfach mal vorbeikommen, einfach mal stören, ist überhaupt gar kein Problem.
Und nach den Tickets fragen.
Und wenn ihr dann dabei seid, könnt ihr vielleicht in der nächsten Sendung auch live einen dieser Jingle hier einsprechen.
Kalenderwoche 31. 1. August bis 7. August.
Am 5. August ging eine Schreckensmeldung durch das Netz. Nach neuen Erkenntnissen des brasilianischen Geheimdienstes ABIN plant mindestens ein Attentäter bei der heutigen Eröffnungsfeier der Olympischen Spielen vor den Augen der Welt ein riesiges Feuer im
Stadion. Bei der heutigen?
Ich lese die Meldung vor.
Ach so.
Bei der heutigen Eröffnungsfeier vor den Augen der Welt ein riesiges Feuer im Stadion zu legen. Es soll wochenlang brennen. Diese Geschichte kam natürlich vom Postillon, das ist uns bewusst, wir sind ja hier nicht beim MDR. Das Entzünden des Olympischen Feuers, schon seit der Antike eine Tradition, eröffnet alle 4 Jahre die Olympischen Sommerspiele, die dieses Jahr in Brasilien stattfanden. Über 10.000 Athleten, komm, hier, was soll's, mehr als 200 Länder kämpfen.
Viele.
Sehr, sehr, sehr viele. Kämpften um die Medaillen. Julian, wann hat dein Wecker geklingelt, damit du dir live die Wettkämpfe aus Brasilien angucken konntest?
Ich habe mir einmal um 4.45 Uhr oder was war das, irgendwie um 5 oder so den Wecker gestellt fürs Beachvolleyball-Finale.
Wirklich? Hast du wirklich gemacht? Ja.
Frauen oder Männer?
Frauen. Warum? Also weil die im Finale waren.
Konntest du so früh schon dann?
Nee, also die Frage geht in die richtige Richtung. Warum guckst du dir das an? Also warum guckst du den Beachvolleyball-Finale an?
Beachvolleyball ist ein geiler Sport einfach. Also ich finde,
also ich weiß, was daran geil ist, aber was ist also
der Sport? Ich spiele selber auch gern Volleyball und ich finde, Beachvolleyball ist einfach ein faszinierender, dynamischer Sport, der mir viel Freude beim Zusehen bereitet.
Okay. Oh, das hast du dir aber schön aufgeschrieben.
Ja, gehabt. Danke.
Wie viel hast du dabei an, wenn du spielst?
Meist eher einen kleinen Burkini.
Speedo. Also, oh, musst du gucken, wie lange das noch gut geht.
Ja.
Flo, hast du was gesehen? Olympia?
Lass mich überlegen. Nein.
Ach, Mann,
doch,
ey.
Ich bin ja vermutlich jetzt auch schon in der Sendung, ist es rausgekommen, nicht der größte Sportfanatiker. Aber doch, ich muss mich revidieren. Ich habe wirklich eins geschaut. Und zwar war das...
Ein Wettkampf?
Was war das für eins Wettkampf? Ich bin einmal hängen geblieben. Man hatte ja das Gefühl, immer wenn man Fernseher eingeschaltet hat, lief irgendwas von Olympia. Und zwar bin ich beim Synchronschwimmen hängen geblieben.
Auch da die Frage, warum?
Ich war total fasziniert von der Ästhetik. Ohne Scheiß. Ja. Ich hatte so nebenbei laufen und flugs, als ich mich versah, war eine Dreiviertelstunde rum. Musste zur Arbeit. Nein. Komischerweise, es hat mich wirklich fasziniert. Aber diese klassischen, traditionellen Sportarten jetzt, nehmen wir mal Beachvolleyball oder, keine Ahnung, der 100-Meter-Sprint von Usain Bolt, das hat mich nicht so, ehrlich gesagt, hinterm Ofen vorgelockt und ja, da...
Bist du sonst hinterm Ofen eher?
Da bin ich sonst immer her, ja, da, okay. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander, ich stehe auf Hitze, alles heiß, immer spitze.
Verstehe.
Nee, aber hat mich kalt gelassen, gesamte Olympia-Berichterstattung, kannst mich mitjagen.
Ging mir ähnlich, ich muss aber auch gestehen, ich gucke Olympia eigentlich seit 1936 nicht mehr. Es war damals echt krasser Sellout, ja. Die FIFA wird immer kritisiert dafür, dass sie die Spieler, dass sie FIFA hier die WM an Katar vergeben. Aber damals durften die Nazis die Olympischen Spiele haben. Ja, muss man sich mal vorstellen, ja. Ich fand damals, die einzig gute Aktion war, als hier dieser 100-Meter-Läufer Jesse Owens, ja, als er dann auf dem Treppchen stand und seine Faust da in die Höhe gehalten hat, die mit dem schwarzen Handschuh. Das war eine geile Aktion.
Das war aber auch schon eigentlich eher 76, ne? Nicht 36.
Vielleicht nein, das ist alles das Gleiche. Ansonsten habe ich auch kaum was gesehen. Mir geht's wie Flo, du hast es gerade gesagt. Man hatte immer mal wieder so Highlights in seiner Timeline irgendwie. Also klar, Usain Bolt habe ich mitbekommen. Carsten Soestmeier, den wir jetzt im Intro eben gehört haben, der sich da so ein bisschen im Ton vergriffen hat. Und was ich mitbekommen hatte, war dieser Hockeysieg. Im Viertelfinale sind die Deutschen ja, sind gegen Neuseeland angetreten, lagen 2-0 zurück.
Oh ja, das war gut. Das war spannend.
Also wirklich bis kurz vor Schluss und der Ausgleichstreffer kam in der 41 Sekunden vor Abpfiff und dann 0,7 Sekunden vor Schluss kam dieses Ding hier.
Ein langer Ball noch im Kreis. Orus. Das glaube ich nicht.
Ja.
Das glaube ich nicht.
Das hat mich, genau, Julian freut sich völlig zu Recht, aber das ärgert mich so. So deutsche Kommentatoren sind immer so ein bisschen zurückgehalten. Stell dir mal genau diese gleiche Szene vor mit diesem EM-Jubel von dem Waliser Kommentator. Das wäre geil. So hat das zu klingen, genau so hat das zu klingen. Also die Kommentatoren waren ein bisschen...
Das heißt, man bräuchte wieder einen Günther Netzer, der auch Olympia dann kommentiert.
Da muss ich mal einwerfen, weil ich liebe Olympia. Ich liebe halt Sport und ich finde das wirklich faszinierend. Vor allen Dingen bei Olympia sind eben so viele andere Sportarten auch mal im Spotlight, die es sonst nicht schaffen. Ja, so Ringen.
Zu Recht aber auch.
Ich gebe mir den ganzen Scheiß. Ich gebe mir Ringen, ich gebe mir Sportschießen, ich gebe mir Kanufahren, Bogenschießen. Komm, gib mir alles so, ja.
Echt?
Ich finde das so super und... Und ich kann dem nämlich ein bisschen widersprechen, was du gerade gesagt hast, weil ich finde auch durchaus das packend, wenn so die deutschen Kommentatoren da so mal wirklich mitgehen und das so sehr emotional kommentieren. Ja. Ich krieg da jedes Mal Gänsehaut. Ja. Ich muss dazu sagen, ich krieg auch bei jedem Ami-Sportfilm, wo irgendwie die Ghetto-Kinder von ganz unten dann irgendwie die NBA-Championship gewinnen, kriege ich jedes Mal Tränen in den Augen. Ich bin da irgendwie so ein empfänglicher Typ für. Aber so geht's mir auch bei Olympia, wenn ich so weiß, die trainieren halt 4 Jahre drauf hin. Mhm. Und jetzt ist ihr Wettkampf und dann packen sie es. Und ich habe da mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Ich finde das wirklich spitze. Und ich krieg auch in der Vorbereitung, habe ich da jedes Mal wieder so ein bisschen Pipi in den Augen bekommen. Also ich hör mal da mal rein.
Welchem Resultat auch immer, und sie hat's! Barbara Engleder ist Olympiasiegerin!
Wer?
Barbara Engleder.
Welcher Sport?
Kleinkaliberschießen. Ja. Habt ihr denn gar nichts bekommen?
Doch, wenn die Deutschen eins können, dann ist es schießen.
Ich hab noch mehr, auch wieder, diesmal was, auch Sportschießen wieder. Christian Reitz, ebenfalls Olympiasieger.
Wirf die Mumpeln da irgendwie rein. Und bitte!
Oh!
Er hat's! Christian Reitz ist Olympiasieger! Macht das die perfekte Serie zum Abschluss!
Macht das gar nichts mit euch?
Ja, kommt er aus München zufällig?
Weiß ich nicht.
Achso,
okay. Aber ich habe wirklich das beste Beispiel war, fand ich Christina Vogel im Bahnradsprint.
Ja, wer kennt sie nicht?
Das war wirklich packend. Das war wirklich ein packendes Duell. Das habe ich live vom Fernseher gesehen und ich fand das auch großartig kommentiert.
Aber jetzt kommt die Britin. Kann sie ausgleichen? Super. Christina, fahr zu Gold. Auf in die letzte Runde und dann nochmal reinfallen lassen. Jetzt kommt rechts außen die Britin. Gleicht sie aus. Noch ist Vogel vorne und es reicht. Oh, ist das knapp.
Ich würde mir bei solchen...
Ein Fotofinish. Jetzt kommt das Ergebnis, sie ist Erste und fährt in das Ziel ohne Sattel. Was für ein Drama.
Was für ein
und
Drama.
Was für eine grandiose Geschichte um Christina Vogel. Die verliert
ohne
den Sattel im Finale und wird Olympiasiegerin.
Wow. Heißt das, hat man das schon mal gesehen?
Das hat man noch nie gesehen.
Mach das nicht mit euch.
Kenne ich sonst schon betrunken fahren, ne?
Leute.
Ich stelle mir aber vor, so ein Kommentar, also ich gebe dir jetzt recht, das war sehr schön emotional geworden, aber wie so ein, weißt du, es gibt ja immer diesen Disput zwischen Autofahrern, wenn der Mann dann immer der Beifahrer ist und eine Frau fährt, ich stelle mir sowas vor, wie die Frau am Steuer sitzen würde und irgendwie ins Drive-In fährt und der Mann kommentiert da so, und sie fährt, die letzte Kurve, sie ist drin, ja!
Hat man das schon mal gesehen? Aber das waren jetzt auch alles Ausschnitte, wenn ich mich nicht täusche, wo auch Goldmedaillen gewonnen wurden. Ne? Und das ist ja, naja, eigentlich gar nicht so wenig vorgekommen. Es wird irgendwie jetzt im Nachhinein, hieß es immer so, war jetzt nicht so bombig irgendwie.
Ha, bombig. 17. Also, 17 in Deutschland. Ne?
Genau, aber es waren, wie viele waren vorher ausgerufen?
Also das Bundesinnenministerium, was ja zuständig ist auch für den Sport, hatte als Vorgabe 44 Medaillen.
Einfach und so. Pi mal Daumen.
Ja, hört sich gut an, ne? Ist eine Schnappzahl, 44, lässt sich gut durch zwei teilen, spitze. Und gewonnen haben die Deutschen insgesamt dann nachher 42 Medaillen. Und da ist ja dann nachher auch so eine ziemliche Krise wieder von sich aus ausgerufen worden.
Ich glaube, das war so ein Korridor. Also die haben erst 44 ausgerufen, dann haben sie so einen Korridor von 42 bis irgendwas ausgerufen. Ja, aber ausgerufen.
Sie merkten, dass das nicht läuft.
Der Korridor war dann von 30 bis 67.
Nee, ich glaube von 42 bis irgendwas in den 70ern oder so. Und damit haben sie quasi das Minimalziel dann irgendwie doch noch erreicht.
Ja, aber trotzdem gab es ja danach eine ziemliche Diskussion, die Krise des deutschen Sports und...
Ja, es gab dann diesen einen Ex-Schwimmer, Markus Deibler, der dann auch gesagt hat, naja, es liegt halt irgendwie auch an den Erfolgsprämien, die seien zu niedrig. Ein Olympiasieger hat er auf Facebook geschrieben, ein Olympiasieger bekommt 20.000 Euro, ein Dschungelkönig 150.000 Euro. Er meinte so halt, ja, also wir würden mit mehr Prämien auch mehr bessere Leistungen sagen und erreichen. Und im Endeffekt hat er eigentlich auch nur gesagt,
I'm broke, nigga, I'm broke!
Das sei so das Problem, warum jetzt keine Leistung
erbringen kann. Der Punkt ist, sobald er den Gewinn kriegen würde und auch eine minimale Prämie dann, qualifiziert er sich ja schon wieder für das Dschungelcamp. Also
ich kann dieser Analogie überhaupt nicht folgen. Ich finde, dieser Vergleich, der hinkt auf so vielen Ebenen. Und genauso könnte man sagen, halt ein Bäcker verdient 2.000 Euro brutto und ein Manager, der nichts macht, irgendwie mehrere Millionen. Also dem kann ich nicht folgen, aber ich finde... Aber ich weiß auch nicht, ob so eine Prämie wirklich, ich glaube, die Sportler sehen an sich den Wettkampf als solche Herausforderung, dass sie da keine finanziellen Anreize bräuchten. Was ich aber verstehen kann, ist eben die Förderung, also bessere Trainingsmöglichkeiten etc., da mehr Möglichkeiten zu haben. Das, glaube ich, wäre wesentlich erfolgsversprechender als Prämien, denn nach dem Gewinn oder eben nicht, also ja.
Ja, also er hat ja, glaube ich, auch in dem gleichen Post noch geschrieben, nicht nur diese Prämien, sondern er hat auch gesagt, es, sie brauchen einfach eine Perspektive für nach der Karriere, weil irgendwann ist halt auch mal vorbei. Ich habe mal rausgesucht, es gibt eine Studie vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft, dass im Schnitt so ein Sportler ein Bruttoeinkommen von 1919 Euro hat und nach Abzug
Brutto.
Ja, und nach Abzug und so sind das 626 Euro im Monat. Und das ist natürlich so.
Wie? Von 1900 haben die einen Abzug, dass sie nachher
also nur noch 600? Steuern und Ausgaben für ihren Sport, muss man auch bedenken.
600 Euro?
Genau, und die, die Studie der Deutschen Sporthilfe hat auch gesagt, knapp 700 Euro hat man im Monat als, ach, als Durchschnittssportler.
Durchschnittssportler?
Ja, also ja. Im Schnitt halt alles so.
Okay.
Das ist aber halt schon
die meisten sind da irgendwie bei der Bundeswehr oder bei der Polizei angestellt, so
das,
irgendwie, ne?
Das ist auch richtig, ja.
Also, da müssen wir nichts vormachen.
Ja, wer auch ziemlich versagt hat beim Sport, das waren die Franzosen, die sind nicht mehr unter die Top 5 gekommen, des Medaillenspiegels, aber wo sie im Sport schwächlich sind, sind sie in der Musik umso besser und deswegen geht mein erstes Lied heute aus von Hokus Pokus, das sind Franzosen.
Fidibus.
Hokus Pokus,
Fidibus. Fazerkater.
Und das Lied heißt 73 Touches. Ja. Hokus Pokus,
Fidibus.
Dreimal krasser Kater, sozusagen. Das Motto des Schlussstrichs. Und das waren sie mit 73 Touches. Und ich glaube, wenn man bei denen aufs Konzert gehen will, kann man auch Tickets kaufen oder so.
Man kann vor allen Dingen hier bei uns Tickets bekommen. Die ersten sind gerade rausgegangen. Zwei junge Blonde waren hier und wollten aber nur wissen, ob wir die Jungs vom Antritt sind.
Zwei kühle Blonde.
Wir haben einfach gesagt, ja, wir sind die Jungs vom Antritt, damit sie die Karten nehmen. Das war etwas eine.
Und dann gab es einen Arschtritt und dann hat sich das alles erledigt.
Das war ein bisschen awkward.
Kalenderwoche 32. 8. August bis 14. August.
Wenn Arbeitslose ihre Heimat verlassen, mehrere tausend Kilometer hinter sich bringen, um dann aus wirtschaftlichen Gründen in einem anderen Land sich niederlassen.
Flüchtlinge.
Ohne auch eine jegliche Sprachkenntnis zu beherrschen, dann kann man entweder aus Angst eine Partei gründen, die in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Stand zweitstärkste Kraft wird. Oder man dreht mit den Wirtschaftsflüchtlingen eine erfolgreiche Reality-Show und nennt sie Goodbye Deutschland. Seit 20 Jahren läuft die Fernsehserie nun schon bei Vox und begleitet Woche für Woche deutsche Auswanderer, die sich woanders ein neues Leben aufbauen wollen. Die Frankfurter Rundschau titelte anlässlich des Jubiläums in der Kalenderwoche 32 20 Jahre Goodbye Deutschland zwischen Schicksal und Trash. Ich gehe mal davon aus, dass mit Trash nicht die Protagonisten der Sendung gemeint sind, auch wenn das aus der Überschrift nicht ganz deutlich würde. Vermutlich bezieht sich das Trash auf die Qualität und die Machart der Sendung und dann ist auch schon meine erste Frage an euch, ist es gerechtfertigt bei Goodbye Deutschland von Trash-TV zu sprechen? Ist es Trash?
In meinen Augen schon. Es streift auf jeden Fall Aspekte des Trash-TVs, weil für mich definiert sich Trash-TV so, dass Leute vorgeführt werden, es werden niedere Instinkte bedient und das wird da schon, finde ich, auch vorgeführt. Also einfach in dem Sinne, dass manche Menschen, ich will nicht die gesamte Sendung schlecht drehen, aber es wären natürlich schon immer sehr spezielle, auch sehr interessante, das kann man dem, ich denke nur an einen Conny Reimann, der
gehört dazu, das wäre meine erste Frage gewesen.
Der, das war ja, das oder das ist ja auch kein Dummer und der wusste sich zu vermarkten und hatte sich ja da selber auch was aufgebaut, aber ich glaube, nicht bei wenigen Folgen ging es auch darum, Leute einfach nur scheitern zu sehen. Und daher sage ich ja, es trifft Aspekte des Trash-TVs auf jeden Fall für mich.
Ich muss gestehen, ich habe Goodbye Deutschland nie wirklich gesehen, also mal so nebenbei so ein bisschen irgendwie, aber ohne, ich kann mir da kein Urteil drüber bilden. Aber für mich ist Trash-TV, also ich habe da irgendwie so eine eigene Definition für, keine Ahnung, ob die so trägt, aber für mich ist Trash-TV irgendwie, wo ich vorm Fernseher sitze und mich irgendwie so permanent fremdschämen muss für das, was da passiert, wo ich dann irgendwie so mich wirklich unwohl fühle und das ist, boah, das ist schlimm. Das ist für mich Trash-TV.
Da bist du aber auch nicht mal alleine. Frau, unsere jetzige Bundesverteidigungsministerin, Frau von der Leyen,
Flinten-Uschi.
Genau, die hat Fernsehen mal so beschrieben.
Und wir wissen heute, dass Fernsehen dick, dumm, traurig und gewalttätig macht.
Dick. Dumm, traurig und gewalttätig.
Das wollte ich damit, da distanziere ich mich von, das wollte ich damit nicht sagen.
Also, wenn es darum geht, wie sehr ich mich fremdschäme, dann wäre Markus Lanz auch sehr, sehr Trash-TV für mich.
Ich glaube, da müssen wir uns jetzt gar nicht streiten, dass es manchmal auch so vorkommt.
Okay, lass uns streiten. Wie sieht es nochmal aus mit dem Dschungelcamp? Trash-TV?
Ja.
Nein.
Nein, definitiv nicht.
Nicht?
Naja.
Das Problem ist dieser Diskussion jetzt, dass wir alle gerade keine allgemein gültige Definition von Trash-TV hinbekommen.
Ja, aber das macht's ja gerade spannend. Also ich finde, bei Dschungelcamp ist es einfach, Das ist halt, da wird niemand vorgeführt, weil die Leute, die sich da hinbegeben, die wissen genau, was da passiert. Und die wissen eigentlich genau, worauf sie sich einlassen. Und das ist für die einfach PR. Und deswegen finde ich, ist das einfach so ein bisschen Unterhaltungsspektakel mit mitunter sehr, sehr guten Moderationen und sehr, sehr guten Einspielern. Teilweise wirklich handwerklich sehr, sehr gut gemachtes Fernsehen.
Gebe ich recht, es ist sehr gut gemachtes Fernsehen. Und ich selber habe es auch, oder gucke es immer noch sehr gerne, wenn ich Privatfernsehen bekomme. Aber ich finde, sie gehen zwar freiwillig rein, aber es liegt immer noch in den Händen der Redakteure, wie die Leute nach außen dann trotzdem dargestellt werden.
Ja, aber das ist ihnen ja bewusst. Also ne, jeder, der heute reingeht, der weiß ja, dass die da wahrscheinlich zum Affen
aber das kannst du zu allem vom Fernsehen heute sagen.
Ich glaube, bei den Frauentauschkandidaten ist denen das nicht bewusst, weil die können das nicht einschätzen oder reflektieren.
Also, nee, also ich finde auch so, also auch Goodbye Deutschland lebt auch von Protagonisten, die so ein bisschen nicht genau wissen, was da eigentlich auf sie zukommt. Also es gibt ja auch diese...
Ich meine, kann ja keine Ahnung, dass wenn man nach Spanien will, dass man da Spanisch sprechen muss.
Es gibt auch so eine inoffizielle Hymne von Goodbye Deutschland, die eigentlich die Protagonisten sehr gut beschreibt.
Geld weg, Frau, weg, Laden weg, ich bin pleite, aber sexy.
Das ist es on point einfach, muss ich sagen. Wirklich. Aber was Jürgen sagt, ist natürlich auch so ein Punkt, ne? Es ist gut gemacht. Wer sagt denn, dass Bauer sucht Frau nicht vielleicht auch ganz gut gemacht ist? Vielleicht folgt das auch dem Dramaturgiemodell von Aristoteles. Ich weiß nicht. Vielleicht.
Es ist eine Schande, die ich zugeben muss. Eine Zeit lang habe ich sogar wirklich nicht Bauer sucht Frau, aber dieses verwandte Genre Schwiegertochter gesucht. Wow. Geschaut.
Wow. Krass, jetzt öffnen sich.
Beziehungsweise, ich wurde nicht gezwungen, aber jemand anderes hat es damals geguckt, wo man dann nochmal mit dabei war. Aber ich gebe zu, als ich es dann geschaut habe, habe ich es genossen. Es ist unterhaltsam. Es wusste, okay, wie es unterhalten kann, okay, aber vielleicht war es auch deswegen, weil es für mich sehr stark nach außen konstruiert war. Also man hat einfach immer das Gefakte hat man wirklich einfach immer gesehen.
Das sind so zwei Formate, Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht. Da konnte ich nie was mit anfangen. Also das habe ich mir mal kurz so, weil alle Welt
weil du weder ein Bauer bist, noch eine Frau gesucht hast, ne?
Aber ich fand das so unangenehm, das zu gucken, weil das wurde schon auf den ersten Blick klar, dass die Leute da irgendwie echt arme Schweine sind und ich fand das nicht erträglich.
Ich finde auch, wenn man sich arg fremdschämt, dann ist es irgendwie kein gutes Fernsehen, aber gutes Trash-TV hat schon so diesen Unfallcharakter, ne? Es ist sehr, sehr schlimm, aber man kann halt nicht weggucken. Und so ging es mir, muss ich sagen. Ich habe auch so eine Serie, die ich geguckt habe, die sehr schlimm ist, die heißt We Love Sölden. Und da wurden...
Sölden?
We Love Lorette.
Lorette.
Es gab beides. Es gab einmal in Sölden, es war Apres-Ski und einmal Lorette. Das ist ja in Spanien. War
Ballermann so.
Genau. Mäßig. Und da wurden halt.
Ernsthaft?
Wurden halt Jugendliche.
Kenn ich gar nicht.
Nee, wurden, also war auf ProSieben 2012.
Ah, ja.
Da wurden Jugendliche einfach zum Party machen in so eine Villa gesteckt und, lass mal die Kamera.
Auf RTL 2, oder?
Nee, es war ProSieben.
Krass, okay.
Ist ja We Love. Und, ja, die Protagonisten haben sich auch vorgestellt, es klang, also genauso wie es jetzt klingt, so war auch die Sendung.
Ey, da wird so geil, einfach nur feiern, Party.
Wo früher eine Leber war, ist heute eine Minibar, ne?
Stimme ist cool, die Frauen sind schön, ich bin geil.
Meine Brüste sind nicht echt, aber die Jungs stehen drauf.
Ja. Das war jetzt übrigens ein Zusammenschnitt der vergangenen Folgen des Schlussstrichs.
Und da gab es dann so Charaktere wie die, also sie hatten alle nur Spitznamen, der eine war der Pole, dann gab es Mikey Boy, Glory Glory. Und es gab Emilio Fernando González, der einfach nur Tim hieß eigentlich.
Schön.
Ja,
schön.
Das waren so, das da ja. Habe ich mich sehr
wieder. Ich hatte immer, da kann ich mich nicht dran erinnern, als ich von der Schule kam, da lief so, habe ich oft, also viel zu oft im Nachhinein Fernsehen geguckt. Und da lief dann auf ProSieben immer so eine Sendung. Ich glaube, das würde ich heute auch als Trash-TV einordnen. Und ich habe das Intro mal mitgebracht, um zu gucken, ob ihr euch daran erinnern könnt, was das mit euch so macht, okay, ob ihr da was zuordnen könnt.
Freunde fürs Leben.
Oh ja, oh ja.
Ja, passt.
Das Freundschaft fürs Leben.
War das nicht Ja, Mann.
Also mit Abschlussklasse warst du schon gut dran.
Stimmt.
Und das ist quasi der Spin-off oder der Fortsetzer, als die Abitur gemacht haben. Denn ja. Freunde, das Leben geht weiter oder Freunde, das Leben beginnt.
Ja. Aber dieser Nachfolger war dann schon wieder scheiße.
Irgendwie. Nee, den habe ich auch gut gern gesehen. Also,
Aber das war doch jetzt rückblickend, das war doch komplett geskriptet.
Ja, oder? ja, das war schlimm. Das ist sowas wie Berlin, also eigentlich der Vorgänger von Berlin Tag und Nacht, sowas.
Krass, stimmt, Mann. Ja, das kam aber wirklich sehr früh, ne?
Das kam 15 Uhr von der Schule, oder?
Da merkt man, dass man immer noch früher Schluss hatte in der
Schule. Ja, ja.
Oder gar nicht zur Schule war. Psst, Mutti. Für mich war ein ziemliches Trash-TV-Erlebnis, mit dem ich aufgewachsen bin und was für mich heute immer noch der Inbegriff des Trash-TV ist. Vermutlich kennt das Frauentausch, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen. Ja. Und da bleibt mir immer diese eine Szene, wirklich, ich spreche von Frauentausch und dann denke ich immer daran.
Toilettenbarbier, ne?
Ja.
Jetzt zeige ich dir, wie ich bin, das ist ein großes Geschäft, ja? Ein Stück. Ich nehme hier eine Ecke, reiß die ab, ja? Leg die mir irgendwo hin, am besten als Fensterbreiter zu lösen, ja? Dann mache ich hier ein Löchelchen rein, mach den Finger durch. Den Finger gehe ich dann ins Arschloch lang, klapp die Scheiße am Finger, dann ziehe ich das so hoch, ja? Was mach's? Und mit der Ecke hier noch, damit mache ich dann den Finger noch sauber.
Das ist Do-It-Yourself im Fernsehen.
Ah, gut, damit kann man das Thema
machen. Und ich wollte gerade sagen, aber das ist doch der Inbegriff des Trash-TVs. Ja,
absolut. Also trashiger wird es nicht mehr.
Ich will mich kurz übergeben wollen.
Ja,
Julius,
gerne.
Könntest du ein Lied spielen?
Gerne. Ich, passend zum Thema Trash-TV spiele ich ein Lied, was Intro Band 2 bei Calvers war. Das kann man auch durchaus als Trash-TV bezeichnen. Und zwar Massive Attack mit Unfinished Sympathy. Das war Intro und Outro von 2 bei Calvers. Massive Attack mit Unfinished Sympathy. Da muss ich mich wirklich konzentrieren.
Und in der Zwischenzeit sind auch schon wieder Tickets rausgegangen zur Erinnerung. Ihr braucht heute einfach nur zum Studio von Detektor FM zu kommen und wir geben euch dann Karten für unsere nächste Aufzeichnung. Und dann lernt ihr auch die nette Frau kennen, die hier die ganze Zeit ruhig da hinten in der Ecke im Studio steht und die wartet immer nur auf ihren Einsatz, um dann zu sagen...
Na komm, komm!
Kalenderwoche 33. 15. August bis 21. August.
Und die kriegt dafür mega viel Kohle.
Ja, mehr als wir. In der Kalenderwoche.
Noch mehr.
In der Kalenderwoche 33 gab es etliche Meldungen, von denen wir uns gewünscht hätten, sie wären falsch. Zum Beispiel IKEA kippt sein lebenslanges Umtauschrecht. München verhängt Rucksackverbot für die Wiesen und Suicide Squad kommt ins Kino. Wäre schön, wenn das alles nicht passiert wäre.
Ist ja so schlecht, ja.
Ja. Ausgerechnet eine Meldung hat sich dann aber doch als falsch herausgestellt, die eigentlich sehr gut klang. Es hieß nämlich, dass Norwegen Benzin- und Dieselautos verbieten will. Es, ab 2025 sollten demnach nur noch E-Autos, also E-Autos, nicht E-Autos von Apple, sondern E-Autos zugelassen werden. Experten waren ja gleich der Meinung.
Vollidioten! Deswegen sind die auch nicht in der EU, weil die am Leben vorbeilaufen, diese Spinnerbande.
Ja, und inzwischen wurde die Meldung auch schon vom norwegischen Verkehrsministerium wieder dementiert.
Mit der gleichen Begründung wie eben. Ja.
Wie sieht's bei euch aus? Hättet ihr die Abschaffung der Benzin- und Dieselautos für sinnvoll gefunden, für sinnvoll gehalten?
Ich schon. Ich hätte für einen großen Akt, ich habe es auch zu dem Zeitpunkt als sehr großen und sehr mutigen Akt empfunden. Das Dementi war jetzt schon sehr schade, aber ich glaube, es wäre einfach nur das richtige Zeichen gewesen, um für die Zukunft die Weichen richtig zu stellen, weil ich glaube, das ist ein Aspekt, um den wir einfach wirklich nicht drum herum kommen, ökologischer zu arbeiten, ökologischer zu denken, ökologischer zu leben, und daher hätte ich diesen Schritt als wunderbar empfunden, auch wenn ich schon beim ersten Lesen gedacht habe, oh, ob das jetzt wirtschaftlich so realistisch ist, ich meine, da steckt ja immer ein Riesenlobby dahinter, hätte ich es sehr schön gefunden, ja.
Ich bin ein großer Freund von Politik mit Vision, ja, nicht wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, sondern ich bin wirklich ein Freund, wenn Politik ein Ziel hat und darauf hinarbeitet und darauf alles auslegt, und das fand ich so an diesem Vorschlag so sexy, dass man eben sagt, wir wollen jetzt wirklich hier diese Wende voranbringen und diese Stinker eben verbieten und wirklich nur noch auf E-Auto setzen. Mhm. Und ich bin selber auch schon mal E-Auto gefahren.
Oh. Was
für eins? So ein BMW i3, ist das?
Mhm. Ja.
So im Drive-Now-mäßig Verfahren, okay. So eine Carsharing. Das ist so geil.
Ja, also, ist das so ein Gefühl?
Wenn du in dem Sitz und durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht, das ist ein Gefühl von Freiheit.
Absolut.
Das ist total geil. Das ist unbeschreiblich.
Absolut. Ja, das trifft sehr gut. Weil, also, die Dinger, die haben ja keine Drehzahl so wirklich. Also, du trittst da rauf und bist sofort am Anschlag.
Krass.
Und das ist irgendwie schon sehr, sehr angenehm. Also, da muss man dazu sagen, das war auch das erste Mal, dass ich Automatik gefahren bin.
Weißt du, sind E-Autos eigentlich immer Automatik, oder?
Genau.
Macht ja Sinn.
Absolut.
Ja.
Aber ich kann
so ein Fake-Schalter wäre drin.
Ohne Mist, also dich kurz zu unterbrechen, aber die wollen ja tatsächlich
Motorgeräusche, ne?
Motorgeräusche,
weil
halt die Dinger
einfach. Das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen.
Ja, genau.
Wolltest du nur...
Ja, genau. Also, ich bin eingestiegen, habe mich so reingesetzt und so Drive Now, bla bla bla, Anmeldung. Und dann steht da, die können jetzt starten. Und ich guck mich so um, wie... Jetzt wirklich? Nein, du hörst nichts. Also es ist einfach ruhig und die können starten. Und dann muss ich ja rückwärts rausfahren, hab so leicht raufgerückt, bin immer so einmal so nach vorne geruckt, so, als ob ich viel zu doll eben raufdrücke. Okay. Bin halt so rückwärts ausgeparkt, bin dann so losgefahren und ich habe mich jedes Mal tierisch gefreut, wenn ich an der Ampel der Erste war und mal kurz so vor mir 60, 70 Meter nix war und ich einfach mal raufdrücken konnte, weil das drückt dich so in den Sitz rein, das war, also selbst so ein BMW i3, der jetzt, also im Vergleich zum Tesla mit seinem Insane Mode oder wie der jetzt mittlerweile heißt, das ist schon...
Insane?
Ja, also heißt der Insanity, Insane,
okay.
Du heißt der Modus wirklich, ja. Das ist schon wirklich beeindruckend.
Das ist schon und, wirklich beeindruckend. Das war jetzt Carsharing, meintest du, ne?
Genau,
Drive Now. Wurde das Ding, währenddessen du das ausgeliehen hast, noch aufgeladen oder nee. Stand das so da?
Der stand so da.
Und steht dann da auch eine Anzeige, wie
genau,
viele Kilometer
der hatte irgendwie kann? Noch, keine Ahnung, 150 Kilometer oder so, konnte man mit dem okay. da fahren und dann kannst du den ja auch an die nächste Steckdose wieder hauen.
Ja, aber das hätte mich jetzt interessiert, so beim, sagen wir jetzt mal, bei einem Verbrennmotor. Und da sind dann noch 10 Kilometer, okay, dann fährst du zur nächsten Tankstelle, aber wenn du da jetzt so ein Elektroauto zu stehen hättest und der Depp vor dir hat vergessen aufzuladen,
ja.
So, dann hast du auf einmal nur noch 20 Kilometer drin, was machst du dann, ne?
Ja, also gut, das sieht man ja bei DriveNow schon vorher, bei diesen Carsharing-Dingern, sieht man schon, wie weit man damit noch kommt. Aber das ist halt das Problem, ne? Also diese Elektroautos für die Stadt, super, also kann man heute auch schon eigentlich in Großstädten problemlos fahren. Problematisch wird's halt wirklich, wenn du so häufig längere Fahrten über Land hast, weil dann musst du schon vorher deine Route planen und gucken, okay, da muss ich nochmal ran vielleicht und nochmal auftanken oder eben aufladen. Das ist noch nicht so weit, dass man sagt, das ist für den Alltag wirklich gebräuchlich.
Nee, ich würde auch sagen, so viel, so schön das bisher heute ja auch ist, ist es noch gar nicht so, das hatte mich überrascht, es ist gar nicht so viel umweltfreundlicher momentan noch, weil der Strom, den wir heutzutage produzieren, immer noch durch Kraftwerke produziert wird. Und
aber die haben ja letztens wieder ein Album rausgebracht. Also ich meine, müsste sogar noch Power da sein, oder?
Also
fahren auf der Autobahn.
Es war halt wirklich, dass eine Studie gezeigt hat, dass dadurch, wie unser Strom produziert wird, es nicht umweltfreundlich ist. Und erst ab 200.000 Kilometern ist so ein Auto dann, kann man sagen, okay, jetzt hat er die Umwelt geschont.
Hä?
Erst ab gefahrenen 200.000 Kilometern wird's umweltschonend.
Ich wiederhole mich da gerne.
Hä? Du tankst doch Strom.
Ja.
Und der Strom wird produziert durch Kohlekraftwerke in Deutschland immer noch.
Ja,
und das bedeutet, durch die Kohle, die für den Strom verbrannt wird, hast du halt immer noch Umweltverschmutzung.
Genau, aber warum ist es ab 200.000 Kilometer nicht mehr so?
Weil...
ist so, ist halt so.
Dann verbraucht er halt weniger Strom oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall ab 200.000 Kilometer rentiert sich jetzt erst, dass man sagen kann, es ist umweltschonend.
Okay.
Wäre so ein Elektroauto jetzt, nachdem du es gefahren bist, Julian, eine Alternative für dich? Würdest du sowas überlegen?
Ja, also ich habe ja mein Auto gerade verkauft, mein altes Auto. Und also ich brauche halt gerade einfach kein Auto. Und so mit Carsharing und Bahn und komme ich zurecht, aber... Okay. Wenn ich nochmal ein Auto mir kaufen würde und die Technologie so weit ist
und
ich Geld das nötige hätte. Kleingeld hätte, also dann auf jeden Fall.
Machst du eigentlich Carsharing aus einem ökologischen Grund oder ist das einfach Bequemlichkeit?
Ich nutze es selten, aber also in Berlin kommt man so auch gut zurecht mit Fahrrad und Bahn, aber wenn man mal was transportieren will, ist so ein Auto schon ganz nett. Und man braucht einfach kein eigenes Auto und deswegen kann das halt auch weg.
Ja. Sind die denn oft vergriffen?
Nö, also da ist das Angebot so groß, dass da eigentlich immer irgendwie in näheren Umkreis irgendwie eine Karre rumsteht. Aber na klar, wenn man auf dem Land lebt, dann ist so ein Auto natürlich was ganz anderes. Da braucht man das natürlich viel mehr, das verstehe ich auch schon. Also das ist natürlich auch immer abhängig, was so seine eigenen Wege so sind, die man so täglich zurücklegt.
Wo du gerade gesagt hast, Carsharing und nicht das eigene Auto benutzen. Ich bin letztens mit dem Fernbus gefahren, eine relativ lange Strecke von Kopenhagen nach Deutschland wieder. Und ich habe zum ersten Mal den CO2-Ausgleich gezahlt.
Die zahle ich immer, das sind dann 19 Cent oder was?
Ja, echt?
Ja, aber okay, normalerweise habe ich nicht so ein schlechtes...
Schande über aber mich,
ich mache es nie. Das ist doch einfach nur so eine Gebühr, um sich seinen Gewissen frei zu kaufen.
Ja, das mache ich auch. Ich wähle auch jedes Mal grün einfach, um mein Gewissen frei zu machen. Weil ich mache relativ wenig.
Weißt kommen eh nicht ins Parlament und alles.
Irgendwer wird das von denen schon machen, denke ich mir.
Jedes Mal, für dich.
Ja.
Okay, verstehe.
Das sind eure also... Das sind also eure Beiträge für nachhaltigeres Leben.
Nee, tatsächlich habe ich da noch mehr zu bieten, weil... der größte, sag ich mal,
Mist?
Ja, Umweltmist. Also einer der größten Umweltmiste, das ist die Mehrzahl von Mist, muss man wissen, ist Fleisch essen, tatsächlich. Weil bis man so ein Kilogramm Fleisch so produziert hat, da stecken so dermaßen viele Ressourcen drin, an Energie, an Fläche, an Wasser. Und deswegen esse ich in der Woche eigentlich kaum noch Fleisch. Das ist so mein...
Machst du es auch aus dem Grund wirklich? Oder
hat das andere? Einfach weil das, also doch nicht, nee, das ist nicht, also einfach, weil mir die Tiere aus moralisch-ethischer Sache so ein bisschen auch leid tun, aber ich kann es halt auch nicht übers Herz bringen, es ganz sein zu lassen. Deswegen habe ich für mich so einen Kompromiss gefunden, das in der Woche zu lassen und am Wochenende dann doch mal auch zuzulangen.
Zwei Schweine zu essen.
Am Stück.
Ich muss zugeben, ich mache wirklich relativ wenig, klar, also ich habe keinen, also ich muss gestehen.
Ich habe gar keine Autos in der Ring.
Das ist so, glaube ich, mein größter Beitrag dazu, dass ich einfach relativ selten Auto fahre. Ansonsten mache ich, glaube ich, nicht so relativ viel. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich zugeben, wenn man so, man kann so Tests machen, wie groß der ökologische Fußabdruck ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich den mache, aber Julian hat da was vorbereitet. Ne?
Wir könnten. Wollen wir den nochmal machen?
Lass uns den.
Haben wir die Zeit noch?
Wir nehmen uns die Zeit.
Dann lass uns auch mal diesen ökologischen Fußabdruck mal so grob, sag ich mal, festhalten.
Wir können ja mal zum Vergleich, ich hatte ihn schon im Vorhinein der Sendung gemacht, mal gucken, ob er besser oder schlechter sein wird. Ja.
Was gibt der genau aus eigentlich?
Er gibt quasi aus die Fläche, die ein Mensch braucht, um seinen heutigen Lebensstandard halten zu können. Also welche Fläche wird dazu gebraucht, um Sachen zu produzieren und so. Und bei mir kam raus 3,8 Hektar und das gilt es jetzt für dich zu schlagen.
Okay, dann schauen wir da mal.
Okay, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Wie viele Minuten stehst du in der Woche, wenn du alle Duschgänge zusammennimmst, unter der Dusche? 20 oder weniger, 21 bis 25, 36 bis 50, 51 bis 56, 66 oder mehr?
Wie oft duscht man? Man duscht siebenmal am Tag, also siebenmal die Woche, 14 Minuten?
14?
Naja, vielleicht auch.
Was ist das? Also 20 oder weniger? Ja, klar. Krass. Wie oft druckst du etwas aus? Nie, so selten wie möglich, hier und da für die Uni oder ähnliches, oft Vorlesungszettel, Briefe an Behörden, lustige Cartoons, fast jeden Tag.
Ja, so selten wie möglich. Was sind das eigentlich für Fragen?
Ja, das ist
wo ist das her? Was ist das für
ein? Bento.
Oh, okay, dann. Die sind ja bekannt für schwammige. So.
Was, ja? Fährst du Bus, Bahn, Auto?
Ja, alles. Gleichzeitig.
Nein, nur Fahrrad. Meistens Fahrrad, manchmal Busbahn. Meistens Busbahn. Meistens Auto, manchmal Busbahn. Immer Auto.
Meistens Fahrrad.
Meistens Fahrrad, manchmal. So, das waren jetzt insgesamt 13 Fragen. Mhm. Und die Prognose für Kollegen Schmieg sieht nicht so gut aus.
Was ist es?
Denn es kommt raus, dein ökologischer Fußabdruck ist größer als Barney Stinsons Ego.
Oh.
Wenn jeder so leben würde wie du, wäre Holland schon lange untergegangen.
Bitte. Ja, ist das gut, das aber nicht schon?
Holland ist halt weit weg.
Und ich sag mal auch vernachlässigbar.
Wir geben jetzt mal den Hörern etwas Zeit, diesen Test auch zu machen. Wie groß ist euer ökologischer Fußabdruck? Wenn ihr es wisst, ruft uns doch an. 1-0 ist die Durchwahl. Einfach, keine Ahnung, einfach melden mit. Ich höre Radio SRW jeden Tag, den ganzen Tag. Hier sind All Twins mit Thank You. Ich habe lange Zeit gedacht, ich hätte einen total individuellen Musikgeschmack, weil ich höre ja keinen Mainstream, ich höre nur so Underground-Scheiß. Mhm. Und dann hat mir Spotify eine Playlist angeboten, die meinen Geschmack in zwei Worten zusammenfassen konnte. Die hieß Feel Good Indie. Mhm. Und aus dieser Playlist haben wir eben gehört All Twins mit Thank You. Julian, wie sieht's aus? Haben wir noch Tickets übrig?
Wir haben noch ein bisschen. Ein paar.
Ja?
Die letzten.
Aber es wird weniger, ne?
Ja, dann beeilt euch, kommt zu uns ins Studio, um sie abzuholen. Ein Themenblock habt ihr noch Zeit, denn wir kommen zur letzten Augustwoche.
Gewinne.
Kalenderwoche 34. 22. August bis 28. August.
Wer hätte gedacht, dass nicht die internationale, sondern der internationale Konzern Amazon sich für die Rechte der Arbeiter einsetzen würde? Die wollen jetzt nämlich für einige Mitarbeiter eine 30-Stunden-Woche einführen. Können wir es noch ein bisschen leben kurz, dass die... Jürgen steht schon stramm.
Das wird, glaube ich, die erste Sendung, wo meine Mutti mitsingen kann.
Amazon, wo war ich stehen geblieben? Amazon will für einige Mitarbeiter eine 30-Stunden-Woche einführen. Die arbeiten dann nur von montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr und haben noch so zusätzlich flexible Arbeitsstunden und können auch jederzeit auf eine 40 Stunden aufstocken, wenn sie wollen, weil sie verdienen natürlich in Teilzeit weniger. Julian, du hättest schon Bock auf 30 Stunden. Ja. Hast du deine Bewerbung schon
angefangen? Ist schon raus.
Ja. Per Amazon?
Genau, per Dash-Button.
30-Stunden-Woche sofort.
Arbeit.
Aber ja, so 30-Stunden-Woche.
Oh. Hat schon was? Hat schon was für dich?
Das wäre schon was, oder? Also, ich finde 40-Stunden-Woche ist schon hart. Also klar, machbar, und man ist halt in der 40-Stunden-Woche auch, machen wir uns nichts vor, selten auch 40 Stunden da, sondern meist auch mehr. Ja. Weil ist halt so. Und Work-Life-Balance, Leute. Work-Life-Balance ist das Stichwort.
Man muss es halt halten, wie unser guter, bester Chef der Welt, der gesagt hat.
Jesus Christus, jetzt hör doch mal auf zu nölen. Fang doch mal an zu leben. Steht der Kerl hier um 1000 Uhr. Ich muss noch was recherchieren. Zu Hause ist eh nichts. Nee. Es geht ums Leben. An sich.
Ja. So. Ich hab Krebs. Vielleicht.
Vielleicht. Aber Julian, darf ich mal indiskret fragen, was hast du für Arbeitszeiten? Von wann bis wann arbeitest du?
Von 8 bis
Open End.
Bis fertig ist.
Okay. Ja, weil du sagst ja gerade Work-Life-Balance, also mir geht's oft so, dass ich habe lange Arbeitswege häufig und wenn man dann spät zu Hause ist, dann ist der Tag vorbei.
Das ist es halt. Ne? Mhm. Das ist da.
Während zum Beispiel Ärzte arbeiten, arbeite ich auch. Also kriege ich immer ganz schlecht Arzttermine. Das ist auch so ein Thema.
Ja, das ist... Deswegen kann ich auch Leute verstehen, die einfach sagen,
Arbeit die Scheiße.
Aber das ist wirklich schon so ein Punkt, was Jan gerade gesagt hat, lange Arbeitswege. Ich hatte gerade die Situation, dass ich für einen Monat pendeln musste zwischen Halle und Leipzig, was ja nun wirklich nicht die Entfernung ist, muss man mal sagen. Sagen wir jetzt mal durchschnittlich mit dem Zug zwischen 30 und 40 Minuten. Mhm. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass es mich A, mega angekotzt hat und B, dass der gesamte Tagesrhythmus halt auch einfach im Arsch ist, weil du morgens das Haus verlässt, wenn noch nichts offen hat, zum Einkaufen jetzt zum Beispiel, und du kommst abends meist nach Hause, da hat zwar alles noch offen, aber es ist so voll und so richtig Bock hast du auch nicht mehr, nachdem du dann schon 8 Stunden gearbeitet hattest. Da ging bei mir ziemlich viel von sozialen Sachen flöten, was mich selber geärgert hat.
Ja, ich muss sagen, also ich habe das Glück, einen sehr kurzen Arbeitsweg in Berlin, ich gehe zu Fuß. Das ist
ja, stimmt, der Döner ist ja bei dir gleich unten und drunter.
Ich gehe zu Fuß irgendwie 10 Minuten zur Arbeit, das ist echt schon Luxus. Und mir wurde auch schon sehr früh eingeprägt, wie wichtig Arbeit einfach ist. Von daher bin ich da einfach auch mental drauf vorbereitet.
Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause.
Das ist von mir gesungen.
Binde eine Schürze um und feg die Stube aus.
Ja, mit dieser Einstellung bin ich aufgewachsen und ich gehe auch sehr gern zur Arbeit und ich mache meinen Job auch sehr gerne und habe auch kein Problem damit, mal länger zu bleiben und einfach, wenn das ansteht, eben da eben auch Gas zu geben. Aber, na klar, jeder will halt auch gern auch leben und Freizeit haben und eben, das ist halt wirklich so ein Ding, das ist schwierig.
Darf ich jetzt, war jetzt zwar nicht so geplant, aber weil es mich wirklich interessiert, wir hatten uns diese Unterfrage aufgeschrieben, Geld oder Freizeit, und ich würde es jetzt einfach gerne mal wirklich bei euch beiden so direkt fragen, arbeitet ihr lieber länger, um dann wirklich mehr Geld zu haben, oder würdet ihr sagen, lieber weniger arbeiten, um mehr Freizeit zu haben?
Ich muss sagen, ich finde Geld schon nicht unwichtig. Also ich habe jetzt keinen krassen Lifestyle, aber...
Boah, ich habe nie etwas gehabt. Nie so viel Money gehabt. Und jetzt balle ich, solange diese Cake noch im Heaven bin.
Ja. Ich finde einfach Geld beruhigt. Also ich finde, man muss sich immer ausrechnen, wie viel brauche ich. Und dann kann man gucken, könnte ich auch ein bisschen weniger arbeiten, um damit hinzukommen. Aber ich mache das tatsächlich vom Geld abhängig, wie viel ich arbeite, ja.
Absolut. Und je mehr Einkommen auch, sag ich mal, winkt, desto mehr ist man eben auch bereit, dafür zu arbeiten. Das ist ja auch ganz klar. Also ich meine, niemand, also oder? Also für so ein Mindestgehalt, da buckelt jetzt keiner 60 Stunden durch.
Nein, also ich sag's einfach nochmal. Ich habe mir vorher überlegt, wie viel brauche ich, und mehr mache ich auch nicht. Also
ich habe dir nicht zugehört. Entschuldigung.
Also wenn ich... Also mich würde einen Job nicht reizen, wo es heißt, du verdienst hier wesentlich mehr, musst aber auch ein bisschen mehr länger bleiben, würde ich nicht machen, weil ich sage nur, ich komme mit dem Geld, was ich gerade habe, klar, und habe auch okay Arbeitszeiten.
Das und mich zufrieden. Wie wäre das jetzt zum Beispiel, ich weiß, dass Google so extra Stunden in der Woche für eigene Projekte für die Arbeiter eingerichtet hat. Da können sie dann bleiben, machen, was sie wollen. Und Google ist ja auch zum Beispiel, also ist jetzt ein Unternehmen, gibt sicherlich mehrere, die halt auch so extra Chill-Out-Zones. Also sie machen halt ihr gesamtes Unternehmen so, dass du dich nicht wie auf Arbeit fühlst, sondern das ist eher eine Art, großer Campus, sagt man ja immer so schön. wärst du dann auch bereit, dann doch länger zu bleiben, obwohl es das gleiche Geld gibt?
Ja, also das haben wir im Prinzip aber jetzt schon auf Arbeit. Ich fühle mich nie wie auf Arbeit und ich chill eigentlich immer nur rum.
Von daher. Und bist auf Google.
Ja, die Frage stellt
okay.
Nee, also es gibt durchaus die richtigen Arbeitsumstände, wie Julian das schon gesagt hat, wo man dann auch bereit ist, durchzubuckeln. Also genau. wenn die Umstände passen.
Bestes Beispiel, ne?
Hier, genau hier.
Das ist halt wirklich so ein Ding, das ist dann so in USA recht verbreitet, gerade so diese Tech-Unternehmen, Facebook, Google, Apple, die alle so einen Campus haben und dieser Campus ist ja quasi eine eigene Stadt. Ich glaube, das ist so für deutsche Verhältnisse ist das schon eher die Ausnahme.
Wir haben hier noch Volkswagen.
Hier halt nicht so oft. Und meine, das ist natürlich ein Modell, was irgendwie so erstrebenswert ist, aber jetzt wirklich realistisch ist das jetzt auch nicht. Aber
es ist ja eigentlich auch im Endeffekt nur ein Trick, um dich länger auf Arbeit zu halten.
Genau.
Das finde ich halt schon ein bisschen. Und
genau.
Nichts, ganz ehrlich, nichts kann mir das ersetzen, was ich in der Freizeit mit Familie, Freunde habe. Also nicht.
Das steht ja gar nicht zur Debatte, aber die Zeit, die du auf Arbeit bist, kann doch auch möglichst angenehm gestaltet werden. Und das wird da schon ein bisschen versucht.
Ja, das mache ich schon. Ich mache das relativ angenehm bei mir auf Arbeit, muss ich sagen.
Also. Ja, wohl dem, der das kann.
Ja, also ich weiß nicht, wir arbeiten ja jetzt auch alle irgendwie so, ne? Wir sind jetzt irgendwie dabei, war das? Ja,
nennen wir es
Arbeit.
Ist auch so ein hartes Wort. So ein Definitionsding, ne?
Wie ging es euch, dieser Übergang von der Arbeit, also vom Studienleben zum Arbeitsleben? Fiel euch das schwer?
Alter Schwede, das war echt für mich eine riesige Umstellung. Ich meine, wir beide haben ja das Studium wirklich ausgekostet. Bis zum geht nicht mehr.
Ja,
ne?
Ich habe schon dafür bezahlt,
dass ich studieren darf. Genau. Und da hatte man dann eben auch die Zeit gehabt, sich mal links und rechts umzugucken, was eben auch so wichtig ist für unsere Richtung. Und dann ging das los so mit so Praktika und 40 Stunden arbeiten. Und du gehst 8 Uhr rein und kommst irgendwie 19 Uhr nach Hause und.
Da haben sie sich aber beschissen mit 40 Stunden.
davon mal abgesehen. Aber dann musst du auch noch einkaufen und dann bist du für dich selber verantwortlich. Und wo ist die Zeit hin, fragt man. Also ich hatte damit anfangs wirklich sehr, sehr zu kämpfen, bis ich mich irgendwann mal dran gewöhnt habe und jetzt damit auch umgehen kann. Aber das war wirklich ein Schritt. Junge.
Mir ging es so, der Übergang fiel mir überraschenderweise gar nicht so schwer, weil ich auch während des Studiums immer einen Nebenjob hatte, den ich mir selber einteilen konnte. Und du hast dadurch
schon immer gebuckelt eigentlich.
So will ich es nicht nennen, aber ich hab immer. Mir ging es wie bei dir, also ich habe immer recht viel nebenbei gemacht, um einfach Geld zu haben, was ich dann guten Gewissens ausgeben kann. Das heißt, ich habe auch in meiner Freizeit dann viel gearbeitet. Allerdings
Hashtag Weinkönigin.
Schön, wenn Arbeit Wein trinken ist. Allerdings habe ich auch, muss ich sagen, gemerkt, dass es was anderes ist, wenn du es dir selber einteilen kannst, wie wenn du gezwungen bist durch Arbeitsverträge oder nicht gezwungen, aber gebunden bist durch Arbeitsverträge eine gewisse Zeit zu machen. Und das war nachher schon ein kleiner Umstieg, wo ich gesagt habe, okay, jetzt musst du dahin und kannst nicht selber deine Freizeit einteilen, wie du arbeiten willst, sondern es ist jetzt so gegeben. Ich finde es nicht so schlimm, aber es war für mich auf jeden Fall eine kleine Einschränkung, Umstellung und man gewöhnt sich dran.
War das denn die Jobs, die du damals gemacht hast, Sachen, die du dir selber ausgesucht hast, also wo du, sag ich mal, auch gerne hingegangen bist oder mal platt gesagt, warst du bei Kaufland an der Kasse?
Nee, also es war ein Homeoffice-Job, wie man so schön sagt, wo ich auch ein bisschen meine Leidenschaft mit Filmen und sowas verbinden konnte. Okay. Es war jetzt nicht die Arbeit, wo ich gesagt habe, boah, ich bin damit mega Spaß dran, aber es gab gutes Geld, es war ein Thema, was mich interessiert hat, das heißt, es war ein sehr guter Konsens.
Ja, wie ist bei Julian, ist es dir jetzt auch wichtig, dass die Arbeit Spaß macht oder ist es eher natürlich. So,
geht's Money-Catching? Man verbringt ja dann einen großen Teil des Tages mit, von daher, wenn man sich ja nur quält, dann hält man das vermutlich nicht auf Dauer durch. Da ist schon so ein bisschen Freude und Erfüllung schon ganz, ganz wichtig.
Ja, finde ich auch, dass...
Was ist denn hier los? Was bieten Sie hier ab?
Was? Hallo?
Was?
Wo sind die Karten?
Weg, alle weg.
Ja?
Ausverkauft.
An dieser Ortsfläche, die hier drüben sitzen, oder was?
Ja, ne, lass sie doch.
Bist du noch normal, oder was? Hier.
Sag mal.
Du, das kannst du dir an den Hals hängen, du Assi.
Alter. Komm raus.
Verpiss dich mal.
Ja, es tut uns leid, es sind keine Karten mehr übrig, die nächste Sendung ist irgendwie schon ausverkauft, sorry. Und wir sind, wenn man mal ehrlich ist, irgendwie auch schon mit der Sendung durch.
Ja.
So schnell geht das.
Der August ist rum.
Ja, das war der August, das war der Schlussstrich. Wenn ihr euch uns auch so herrlich beleidigen wollt, wie dieser Kollege eben, wir nehmen Feedback gerne entgegen auf der Facebook-Seite von Detektor FM oder auf der Homepage. Dort findet ihr auch, wie immer, die Shownotes mit allen Erklärungen.
Aber nur das gute Feedback.
Ja, klar, das versteht sie von selbst. Ja, Shownotes, Erklärung zu Gags und Artikeln, die wir...
Erklärung zu Gags?
Naja, sicher.
Ein Armutszeugnis ist das.
Aber auch Artikel, die wir in der Vorbereitung gelesen haben. Ja, findet sich da auch.
Alle beide. Für vier Themen.
Und dann versteht ihr vielleicht auch, was das Ganze hier sollte, so im Nachhinein. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Monat, sagen Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ahoi.
Und der Letzte macht das Licht aus.
I declare the games closed.